Meanwhile in Mitte, der Podcast von Mascha und David über ihr Leben als Berlin-Mitte-Eltern und alles, was sie sonst noch beschäftigt. Von Fußball, Mode bis hin zu Aliens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile in Mitte mit mir, Mascha und David an dem Mikrofon. Heute ist ein besonderer Tag, weißt du das?
Wollte ich gerade sagen, ein Tag, der nicht so richtig existiert ja eigentlich.
Also heute ist der 29. Februar, der passiert ja jetzt wirklich nicht allzu häufig und deswegen herzlichen Glückwunsch an alle Geburtstagskinder, die ihren Geburtstag alle 4 Jahre nur richtig so feiern können.
Also 2 Dinge dazu, zum einen, es ist lustig, dass wir heute aufnehmen, weil quasi wir nehmen ja ungefähr genauso oft auf, wie dieser Tag stattfindet.
Badums.
Und zweitens finde ich aber, das ist der größte Boomer-Joke überhaupt immer. Dieser Witz von wegen, dann bist du ja erst 8 Jahre alt, sollten die am 29. Februar Geburtstag haben.
Ja.
Die eigentlich, ist man dann eigentlich 3-mal so alt oder 4-mal so alt? Ist man 3-mal so alt, ne? Man hat einmal in 4 Jahren, dann ist man 25. Ist man dann, wenn man 8 ist, ist man dann eigentlich 24 oder 32, wenn man erst 8-mal Geburtstag hatte.
Ich kann dir da gerade auch nicht helfen. Es ist auch noch morgens. Ich bin noch gar nicht darauf vorbereitet. Ich freue mich auch schon, wenn wir die Kleine irgendwann dann in die Schule schicken und dann muss sie dann Mathe-Hausaufgaben mitbringen und dann muss ich mich da auch erstmal wieder neu reinarbeiten.
Da bin ich auch gespannt, ob mir das dann, also bis zu welcher Klasse fällt einem das leicht?
Ja.
Wo denkt man, ach du Scheiße, muss ich selber jetzt erstmal.
Ey, das Ding ist auch, wenn ich durch meine alten Studienunterlagen schaue, also was schon lange nicht mehr passiert ist, aber weißt du, so beim Aussortieren oder so, wenn einem da so ein Ordner in die Hände fällt, ich denke mir schon, krass, das habe ich bearbeitet, das habe ich gemacht, irgendwelche fiesen Rechnungen. Heute sieht das für mich einfach alles aus wie Hieroglyphen. Ich habe wirklich das, alles, was jetzt, was du ja an Mathe nicht unbedingt im Alltag brauchst, habe ich sowas von krass aus meinem Gehirn gelöscht.
Ich glaube, für mich wird es wieder da kompliziert, wo man dann irgendwie anfängt mit Buchstaben in Gleichungen.
Ich finde, da geht's noch. Ich finde so diese Integralrechnung.
Ja, genau, wo man dann auch so welche Sachen zeichnen muss immer. Wenn man dann so eine Rechnung hat, dann muss man so den passenden Graphen zeichnen.
Ja.
Ich glaube, so ab 10., 11. muss ich dann doch auch mal wieder im Nachschlagen.
Ja.
Aber ich meine, es sind noch ein paar Jahre vielleicht bis dahin. Vermutlich kann man einfach irgendwie sowas wie ChatGPT fragen.
Ja, stimmt.
Und muss sich da nicht mehr selbst mit beschäftigen, ehrlich gesagt, glaube ich. Vielleicht gibt es da gar keine
Schulwarte mehr. Ich bin mal gespannt auf das Schulsystem dann, weil ich meine, wir werden ja dann nicht die Einzigen sein. Und ich meine, es dauert ja auch noch ein paar Jährchen, bis sie zur Schule geht.
Es wird wirklich spannend, wenn die dann irgendwie ein Deutschgedicht schreiben sollen oder sowas. So, keine Ahnung, Anfang vom Gymnasium oder so. Das ist ja echt noch einige Jahre hin und die Aufgabe kann man ja heute schon perfekt mit einem ChatGPT machen. Ob es zu sowas noch geben wird, bin ich wirklich sehr gespannt.
Also ich glaube, und das ist jetzt nichts Neues, aber wir brauchen auf jeden Fall eine Reformierung des Schulsystems bis dahin.
Ja, irgendwas muss passieren.
Ja.
Ich sehe jetzt ganz oft so, vor allem auf Twitter oder so, diese Geschichten, wo Leute schreiben, Hilfe, mein Prof hat irgendwie meine Abschlussarbeit durch so ein AI-Checker-Tool gepackt und da kommt raus, das ist mit AI geschrieben. Aber ich habe es nicht mit AI geschrieben, weil die ganz oft auch falsch dann zu falschen Ergebnissen kommen. Und dann die Profs aber sind so, hier steht's, du hast es geschrieben, so, du bist durchgefallen, du kriegst deinen Masterabschluss nicht so ungefähr. Und die Leute sind halt so, was zur Hölle? Ich habe es einfach selber geschrieben und jetzt wird mir das einfach aberkannt, so ungefähr. Und dann diskutieren die mal rum und dann packen die so irgendwelche Arbeiten von den Profs dann immer da rein und sagen, hier ist die Arbeit denn von AI geschrieben. Und dann ist es irgendwie so die, weißt du, so die Doktorarbeit von 1970 von dem Prof oder so in irgendwie Geschichte oder so. Und dann sagt das Tool so, ja, ist zu 90% auch mit AI geschrieben. Und dann sagen die mal, hier, lieber Prof, deine Arbeit von vor 50 Jahren, wo es noch gar keine AI gab, ist auch mit AI geschrieben laut dem Tool. Und das ist nur eine Diskussion, die da geführt werden.
Ah ja, stimmt.
Und so, das ist der aktuelle Stand von dem Thema im Bildungssystem.
Das und was ich auch spannend finde, ist, wenn du dann später die Lehre hast, das wären ja wahrscheinlich vielleicht, ich weiß es nicht, also menschliche Lehrer
Roboter,
sein.
Tesla-Roboter werden das sein.
Vielleicht.
In der Schule.
Nee, weil wer will dir bei dieser ganzen Schnelllebigkeit der Ereignisse diese AI-Themen überhaupt näher bringen? Also du kannst ja als Mensch teilweise gar nicht so schnell aufholen, wie die Dinge gerade passieren.
Ja.
Und auch hier ist die jüngere Generation wahrscheinlich auch ein bisschen fitter.
Ja.
Also ich finde es super kompliziert. Ich bin richtig gespannt. Vielleicht schicken wir sie auch gar nicht in die Schule. Vielleicht reisen wir einfach und dann ist es die Schule des Lebens.
Vielleicht packen wir einfach so einen Chip rein ins Gehirn mit 15 und dann hat sie eh alles Wissen der Welt. Ja. Zack, erledigt. Muss man sich mit dem Thema keinen Kopf
einfach
mehr machen.
Einfach hier über Neuralink, fertig,
genau.
Aus.
Alle sind genauso schlau. Zack, fertig. Haben wir keinen Stress mehr. Ja, ich habe ja auch alle zwei Wochen, sitze ich auf Arbeit, denke mir so, gibt das alles Sinn, was wir hier gerade bauen? Oder kommt in zwei Wochen das neue Update von OpenAI und Jobsuche ist erledigt, quasi.
Ja, aber das kannst du ja quasi wirklich auf jeden Beruf ummünzen, ne?
Voll, ja, aber ich habe einfach dieses Existenzielle, wo ich denke, ja, ergibt es Sinn, dass ich überhaupt noch im Büro sitze? Oder könnte ich eigentlich jetzt schon irgendwie Hartz IV beantragen, weil das eh alles keinen Sinn mehr ergibt, was wir hier basteln, in eineinhalb Jahren und dann ist es vorbei. Naja, sind wir direkt eingestiegen.
Ja, in so ein richtig schönes, leichtes Thema, ne?
Leichtes Thema.
Aber ich glaube, dass du überhaupt so eine existenzielle Krise hast, das zeigt ja eigentlich auch schon, dass du auf jeden Fall viel mehr so ein Bewusstsein dafür hast, was uns in Zukunft erwartet, als, glaube ich, viele andere.
Tja, hilft es jetzt?
I don't know. Aber
immerhin.
Ja.
Ich wollte eigentlich erstmal einsteigen und nochmal sagen, wie sehr es mich gefreut hat, dass so viel nettes Feedback kam, nachdem wir letzte Woche, ja, vor zwei Wochen schon mittlerweile, weil wir eine Folge rausgebracht haben. Ich hatte so richtig das Gefühl, die Leute haben uns vermisst. Es war so ein richtiges Comeback.
Ja.
Ich dachte, wir sind ein richtig großer Podcast, wo die Leute so, denen was weggebrochen ist und die waren so richtig so, ach cool, dass die Folge wieder rauskommt, ich habe es so vermisst und so, ich fand es richtig cool.
Ja, ich habe mich auch richtig gefreut und auch das Reel, was ich ja gepostet habe, das kam ja auch sehr gut an bei euch.
Da haben wir scheinbar ein Thema entdeckt. Also es war ja, ich war wirklich auch selbst überrascht bei den Kommentaren. Es gab ja wirklich, also
es ist wirklich die 50-50-Fraktion, ne? Ich fand auch, dass die Gesellschaft sich in zwei Teile teilt, nämlich die einen, die Decke umdrehen und die anderen, die Decke nicht umdrehen.
Ein bisschen mehr aber, weil es gab dann auch noch Leute, die Decke umdrehen, aber das Kissen nicht.
Ja.
Und Leute, die das Kissen umdrehen, aber die Decke nicht.
Ja.
Also es gab quasi vier Gruppen, würde ich sagen.
Ja, stimmt.
So, es gab manche, die drehen gar nichts. Die waren so, wovon zur Hölle wird hier gesprochen? Was? Ihr dreht die Decke? Wir haben seit 12 Jahren, schlafe ich mit meinem Partner unter einer großen Decke. Was für Decke umdrehen?
Ja.
Und dann gab es welche, die sagen, ja, ich drehe alles. Also es war ja wirklich verrückt. Also es war sehr speziell. Am besten hat mir aber der Kommentar gefallen, der bei Spotify kommentiert wurde unter dem Podcast, nämlich, wo jemand schrieb, als David anfing mit dem Umdrehen oder das Beispiel beschrieben hat von verschwitzter Unterhose an einem heißen Tag, dachte ich erst, er sagt jetzt, er dreht auch die Boxershorts um.
Und es ist nicht so, als...
Wo ich dachte, nee, war nicht mein Gedanke, aber... Gar keine schlechte Idee. Vielleicht fühlt sich die Boxershorts ja frischer an, wenn man die am Sommertag, wenn man keine Wechselunterhose dabei hat, vielleicht einfach mal auf Klo gehen und mal die Buchse umdrehen. Vielleicht ist es dann voll angenehm.
Ja,
das ist schon dieselbe Logik eigentlich. Ich war dann doch also angefixt von der Idee.
Ja, du kannst es ja gerne mal ausprobieren am heißen Sommertag.
Ich probiere das
im
mal
Büro,
im Sommer.
Weißt du?
Ich
weißt, wenn du
dann
so schön so im Büro sitzt, da alles durchgeschwitzt hast, dann mal einmal kurz auf Klo gehen, um nach dem Lunch und dann nochmal umdrehen.
Richtige Podcast-Fans erinnern sich an eine andere Boxershorts-Geschichte aus Marokko. Da hätte Umdrehen nicht mehr geholfen.
Ja, super Thema, super Einstieg. Was ist denn sonst die Woche noch passiert? Ich kann ja aus meinem Nähkästchen berichten, wo wir bei Social Media schon mal sind.
Okay, ich hätte auch, mach mal. Mhm.
Ja, und zwar, ich hatte überraschenderweise einen kleinen rechten, ja, Shitstorm ist vielleicht übertrieben, aber schon ein paar rechte Kommentare,
kommt
die
davon,
sagten,
wenn man so linksradikalen Content postet auf Twitter. Deutschlandfeindlichen linksradikalen Content.
Dann deutschlandfeindlichen linksradikalen grünen Content. Öko-Content habe ich gepostet. Nee, ich habe tatsächlich einfach deutsches Essen gerankt. Die Idee kam übrigens von dir und du meintest, das geht bestimmt viral, mach doch mal diesen Trend mit.
Ich dachte halt auf eine andere Art und Weise. Ich dachte, dass die Leute sich eher an dem wirklichen Ranking aufhängen,
ja,
und darüber diskutieren, dass ja das Essen, hä, wie kann das auf 8 sein, das muss auf 1 sein. Sowas dachte ich ja eher, dass da jeder eine Meinung hat.
So ähnlich war es ja dann auch letzten Endes, nur dass es halt tatsächlich viral gegangen ist, und zwar bei irgendwelchen 17-jährigen AfD-Anhängern, die mir dann unter das Reel schrieben, man solle mich doch abschieben und ich sei keine richtige Deutsche.
Wer die Bratwurst nicht ehrt, ist deutsches Essen nicht wert, war ein Kommentar.
Oder den deutschen Pass nicht wert oder so.
Ja.
Irgendwie sowas. Und das fand ich aus mehreren Perspektiven echt richtig schwierig, weil zum einen scheinen sich ja die Leute sicher genug zu fühlen, sowas einfach abzulassen. Ich meine, what the fuck? Und zwar wegen eines Essensvideos. Also wie sehr kann man sich mit deutschem Essen in seiner Persönlichkeit, in seiner Identität einfach identifizieren, dass man, wenn jemand, ich habe ja nicht mal alles kritisiert oder so, ich habe ja nicht gesagt, deutsches Essen ist scheiße, sondern ey, dass ich Schweinshaxe und Sauerbraten nicht mag, ist jetzt, auch unter Deutschen kommt es schon mal vor. Also unter reinblütigen arischen Deutschen, meine ich, unter Bio-Deutschen.
Ja, ich glaube, also zum einen fand ich es auch sehr faszinierend, dass die Leute sich dann eben für diese Art von Video die Zeit nehmen, da rumzuhaten und das überhaupt, also scheinbar muss ja irgendwer das irgendwo auch gefunden und gepostet haben.
Ja,
und
irgendwo, ja. Ja, irgendwo auf Twitter.
Irgend so einen Anstoß muss ja gegeben haben, wo Leute gedacht haben, jetzt, das jetzt, das triggert mich, da muss ich jetzt wirklich auch da was so dagegen verrückt tun. Das fand ich dann auch kurios, bei so einem offensichtlich auch nicht so richtig ernst gemeinten Video. Das war ja auch nicht, du hast ja nicht mal ernsthaft deutsches Essen gebasht oder sowas halt, ne? Also es war ja so witzig quasi gemeint. Das fand ich kurios und ich glaube, so ein bisschen dann die Kritik, sag ich mal, ja, hat sich ja daran entzündet, dass du gesagt hast, zum Beispiel Bratwurst, wann kommt denn mal was Vegetarisches? Und dann war es aber so, Schnitzel, Platz zwei.
So. Ja, aber es kam nur Fleisch und ich dachte, kommt auch irgendwas mal ohne Fleisch.
Ja, gut. Du hättest natürlich sagen können, du hättest auch die vegetarische, vegane Variante von Bratwurst zum Beispiel ranken können, weil ich finde, es gibt ganz leckere Veggie-Bratwürste, die ich ja auch schon manchmal gegessen habe. Und ich bin ja auch großer
Bratwurst. Es gibt ja auch vegetarisches Schnitzel.
Und ich eben, genau, aber da hast du quasi die Ausnahme gehabt, bei der Bratwurst nicht. Insofern war da so ein kleiner.
Ja, aber ich mag Bratwurst auch als vegetarische Variante nicht so
gerne. Und das, da finde ich auch, das ist ein Fehler gewesen. Also das ist Quatsch. Bratwurst, eine Bratwurst im Brötchen mit Senf beim Fußballspiel.
Ja, da schließt sich wieder der Kreis für dich.
Da schließt sich der Kreis und ist auch bis heute natürlich ein Wunderpunkt, dass bei Union keine Veggie-Bratwurst gibt zum Beispiel. Aber finde ich eigentlich richtig geil. Und da ist natürlich, also war ein Fehler beim Ranking einfach,
muss man sagen. Ja, also wenn man mich vor die Wahl stellt, ob ich Bratwurst oder Currywurst essen würde, dann eher die Currywurst auf jeden Fall.
Krass, weil ich finde Currywurst zum Beispiel ist gar nicht so meins. Siehst du, ich dachte, so eine Diskussion gibt es in den Kommentaren.
Ja.
Ja. Aber was ich auch verrückt fand, wie viele Leute das gesehen haben, diese ersten Kommentare mit irgendwie hier, wer die Bratwurst nicht ehrt, ist den deutschen Pass nicht wert oder so, der hatte einfach 800 Likes oder so.
Ja.
Also quasi dieser Kommentar hatte ja mehr Likes
als das Video,
als das Video selbst. Ja. Also wie viele Leute haben das gesehen, wenn alleine der Kommentar schon so viel, und da waren mehrere Kommentare, die so hunderte Likes hatten. Also crazy.
Ja, und das finde ich halt wirklich verrückt, ne, dass die Leute sich irgendwie so wohl mit so rassistischen Aussagen fühlen.
Und dann war natürlich auch schön, dass natürlich die ganzen Deutschlandflaggen im Namen-User natürlich da keinen geraden Satz hinbekommen haben. Also da war ja kein Kommentar, offensichtlich aus dieser Bubble, der ohne Rechtschreibfehler war. Aber auch so, nicht so vertippte Rechtschreibfehler, sondern so offensichtlich so.
Man weiß es halt wirklich nicht besser.
Wissen nicht, wie sie Wörter richtig schreiben. So. Ja. Was war das eine mit der Gans oder so, mit dem Schlafenlegen?
Ach so, ja, das war mein Lieblingskommentar, wo einer, ich glaube, er wollte schreiben Daumen runter. Ach, ja, genau. Und dann hat er aber Daunen runter geschrieben.
Stimmt, das war ein Vertipper.
Ich glaube, das war ein Vertipper, aber ich hatte mir auf jeden Fall, ich habe wirklich selbst, kennt ihr das, wenn ihr einen Kommentar zurückschreibt und ihr müsst schon dabei lachen und ich habe richtig lange gesucht nach so einem passenden GIF von so einer Ente oder irgendwie sowas.
Eine Gans, die halt abgesaugt wird.
Ja.
Dann die Daunen halt abgesaugt, der Daunen runter.
Ja. Das war die werden gut runtergesaugt.
Das war gut,
ja. Und ich dachte mir so, ob er es überhaupt checkt. Naja. Ja. Es war auf jeden Fall, also schaut euch gerne dieses Video an. Für mich gibt es so Shitstorms und es gibt Shitstorms. Und wo ich den Israel-Palästina-Konflikt damals in den Stories aufgenommen hatte, das war für mich ein Shitstorm, den persönlich ich super gruselig irgendwie fand. Also das hat mir wirklich Angst gemacht. Ich hatte wirklich, ehrlich gesagt, ich hatte Schiss, dass irgendwelche Islamisten bei mir vor der Tür stehen. Wiederum so vor irgendwelchen 17-jährigen AfD-Jungs mit Abschiebefantasien, da dachte ich mir so, ach komm, dafür gibt es den deutschen Rechtsstaat. Und für mich als deutsche Staatsbürgerin, die auch keine zweite Staatsangehörigkeit hat.
Könntest du jetzt wieder.
Könnte ich, ne?
Ist doch jetzt neu, oder?
Theoretisch, aber ich wüsste nicht, wer mir einen ausstellen würde.
Welche zweite Staatsbürgerschaft hättest du am liebsten?
Am allerliebsten? Hm. Schweiz.
Echt?
Ja, ich denke schon. Ich würde gerne in der Schweiz, glaube ich, leben.
Dann aber als erste Staatsbürgerschaft, ne?
Also, wenn man mich fragen würde, welche Staatsbürgerschaft hättest du gerne? Ich hätte gerne die Schweizer Staatsbürgerschaft. Dann wäre ich wirklich, also so schnell könntest du gar nicht gucken, wie ich ausgewandert wäre.
So.
Ja. Ansonsten.
Wegen der schönen Natur, ha? Huh?
Nee, tatsächlich wegen der schönen Natur.
Ja, genau. Deshalb auch mal die Staatsbürgerschaft, um die richtig zu genießen. Ja. Da kann man das nur sagen, so, das ist meine Natur, kann man ja nur wirklich fühlen, wenn man die Staatsbürgerschaft
genau.
hat.
Genau. Ja, nur wegen der Natur. Und ansonsten, welche Staatsbürgerschaft hätte ich sonst noch gerne? Ich wüsste es wirklich nicht so richtig. Hm. Also zum Beispiel, ich hätte nicht gerne eine amerikanische Staatsbürgerschaft, weil...
Gegenteil von der Schweiz, ne?
Es ist wirklich das Gegenteil von der Schweiz. Nein, du hast vor allem...
Du hast keinen Bock auf all deine Einkünfte in dem ganzen Leben.
Exakt.
Amerikanische Lohnsteuer zu zahlen, ne?
Und ich glaube, das vergessen halt voll viele. Wenn du eine amerikanische Staatsbürgerschaft hast, selbst wenn du in Deutschland lebst und in Deutschland dein Geld bekommst und hier Steuern abdrückst, dann musst du noch zusätzlich Steuern in Amerika abdrücken.
Tja.
Also umgekehrt wäre es so, als würdest du mit einer deutschen Staatsbürgerschaft in Frankreich dein Geld verdienen. Du müsstest die französische Einkommenssteuer zahlen, aber auch noch zusätzlich die deutsche. Das ist so, what the fuck?
Tja, irgendwie muss finanziert werden, dass Demokratien im Nahen Osten aufgebaut werden.
Ja, das stimmt. So. Scheinbar ist das so.
Irgendwie muss man das ganze Gerät ja darüber transportieren. Es kostet halt viel Geld.
Ja, richtig, richtig verrückt. Als ich das irgendwann zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, okay, ja, naja. Ja, gibt auf jeden Fall die ein oder andere Staatsbürgerschaft, die. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner deutschen Staatsbürgerschaft.
Ja, gibt schlechtere, würde ich auch sagen.
Ja, definitiv.
Wir haben ja oft Diskussionen.
Welche hättest du noch gerne?
Ja, habe ich auch gerade überlegt. Ich glaube, irgendwas Abgefahrenes, irgendwas Cooles, so von irgendeinem Inselstaat.
Ach so, ich dachte sowas wie Bhutan oder so.
Nö, eher so von Mikronesien oder sowas. Also ein Pass, der dann irgendwie lustig aussieht oder so. Nee, keine Ahnung, ich finde, also die Deutsche, die kann ja irgendwie viel, ne?
Ja, eben.
Irgendwas, wo man sich sonst vielleicht nicht so gut hinbewegen kann, weiß ich auch nicht genau.
Korea? No, also Nordkorea meine ich.
Ja, da will man sich auch nicht so viel hinbewegen. Ja, eben. Ja, habe ich keine gute Antwort gerade.
Okay, gut.
Ja.
Im Zuge übrigens dieses einen Videos hatten wir uns auch abends im Bett unterhalten, da meinte ich, lass das doch bitte in den Podcast verlegen. Angenommen, wir müssten auswandern und der einzige Richtwert ist die Küche. Wohin würden wir auswandern, beziehungsweise wo auf gar keinen Fall?
Ich dachte, du meinst, ich weiß nicht, wie unsere Küche eingerichtet ist.
Achso, nein.
Wir müssen auch über unsere Kücheneinrichtung gesprochen haben.
Achso, ja. Oh mein Gott, ich würde so gerne unsere Küche streichen.
Mhm. Ja. Streichen lassen, ja.
Streichen lassen, ja.
Ich bin auch voll am Bock bei der Idee, solange ich das nicht selber machen muss.
Ja, ich weiß. Also, Küche. Bei mir wäre auf jeden Fall auf Platz, also auf dem letzten Platz, also wo ich auf gar keinen Fall leben könnte, wäre ganz oben Frankreich, England und Indien.
Indien?
Ja, ich bin kein großer Fan von indischer Küche.
Boah, Indien ist bei mir nicht so weit oben. Weil auf der Negativliste bei mir ist Spanien auch ziemlich weit oben. So Spanien, Portugal, ich finde das Ganze
ja, stimmt.
Fettige, wir schneiden hier immer ein Scheibchen von dem riesen Schweineding da ab in der Tapas-Bar. Und generell dieses fettige Tapas-Ding.
Gibt's aber die haben halt richtig, also ich meine, ich bin an sich vegetarisch, aber so für so geil eingelegte Gambas würde ich auch schon so eine Ausnahme machen.
Ja, aber das fixt mich auch gar nicht.
Ja, ich weiß, du bist ja kein Fischfreund.
Ich muss auch sagen, so küchentechnisch so Osteuropa, klar, so ein paar Pelmeni und Vareniki und Borsch geht schon, aber es ist halt so ein geht schon. Also finde ich mal ganz lecker, aber so, das sind auch nur drei Essen. So die Küche insgesamt, da muss ich dann schon oft, würde ich dann wahrscheinlich jedes Mal eins von diesen drei Sachen auf der Karte bestellen.
Ja, ich meine, an sich, es gibt ja in jeder Küche irgendwie, also in Indien mag ich auch den Rahmkäse total gern und in Frankreich auch das Mousse au Chocolat, aber so.
Ja, die ist für mich eher so Mittelfeld und dann so ganz oben, wo ich sage, da ist die Küche wirklich ein Grund, in das Land auszuwandern.
Ja, Italien.
Da hatten wir besprochen, Italien, Griechenland, Südostasien im weitesten Sinne und das war's schon, waren es die drei?
Das waren auf jeden Fall die drei.
Das waren die drei.
Ich weiß nicht, mit vielen Küchen kenne ich mich auch nicht aus. Also zum Beispiel mit so isländischer Küche, da habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, was das ist. Ich weiß,
Wal, denkst du, habe ich denn Wal?
Ja, die legen ja irgendwie, ich weiß nicht, Wale oder sowas buddeln oder Haie buddeln sie ein und dann weiß ich nicht, irgendwas passiert da mit denen. Die haben so ganz komische Methoden, weiß ich jetzt auch nicht, ob das mein Ding wäre.
Ja, ich bin natürlich auch bei den ganzen Seafood-Sachen so ein bisschen raus. Also alles, was so, wo Seafood so ein Identitätsteil der Küche ist.
Ich glaube, für dich war noch Nahosten.
Stimmt, Nahosten, ja, so Israel, Jordanien, also so Hummus, Falafel, ja. Halloumi, leckeres Pita-Brot und so. Richtig geil.
Ja.
Doch, da würde ich mich auch wohlfühlen. Das sind so die vier Küchen, die vier Regionen, wo das Essen ein Pull-Faktor wäre für mich.
Wirklich unpopular Opinion, aber ich bin ja kein Hummus-Fan, ne?
Ja,
also, ich kann es schon essen, aber ich finde es jetzt nicht so super geil.
Vielleicht musst du mal richtig guten Hummus essen. Also wirklich in Tel Aviv, wo ich dann so ein paar Läden war, wo das wirklich so lecker war. Vielleicht wäre das mal was.
Ja, wir können gerne mal nach Tel Aviv reisen, aber nicht jetzt gerade. Jetzt ist, glaube ich, kein guter Zeitpunkt.
Wir haben ja was gelernt die letzte Woche oder vor zwei Wochen schon, wo wir beide ein bisschen geschockt waren. Wir sind jetzt eigentlich schon Profi-Eltern mittlerweile.
Ach so.
Jetzt, wo wir 1,5 Jahre hier unsere kleine Tochter heranziehen. Und ab und zu hatten wir den blöden Fall, dass wir so eine Windel-Pants anziehen,
ja,
die man so zum Schlafen, so diese Nacht-Pants anzieht. Oder auch, ja, eigentlich vor allem zum Schlafen eigentlich, ne?
Ja, ja.
Aber auch so, wenn man zum Beispiel...
So manchmal im Sommer draußen oder so, wenn genau, man sie ihr kurz mal die Buchse umzieht.
Genau, und dann zieht man die halt so zum Schlafen oder auch zum Beispiel, wenn wir fliegen oder so, zieht ja, man halt ja, zum Flug zum Beispiel, wenn man denkt, sie schläft bestimmt einmal im Flug, zieht man halt dann so voraus schon so eine Schlafpants an. Wo ich auch mal glaube, so ein bisschen ist auch vor allem Marketing, Schlafpants, die sind die, also es gibt so extra Schlafpants und es gibt ja so normale Pants,
ja,
und eigentlich steht auf beiden drauf, dass die extra saugfähig bis zu 12 Stunden und so, wo ich mir frage, was ist jetzt genau der Unterschied für Schlaf? Ich glaube, das ist einfach ein Marketing-Gag, um es teurer zu machen, so wie diese Frauen-Kosmetikprodukte, ja, quasi.
Ist doch auch eigentlich egal, ich meine, wir fallen drauf rein und wir haben auch nicht vor, nicht weiterhin drauf, ja, reinzufallen, also Wir bleiben bei den Schlafpants, weil es ist ein bewährtes Konzept für uns.
Und die hatten aber mal einen großen Nachteil, wenn wir die benutzt haben, nämlich, wenn man die abends anzieht und die Kleine dann in den 5 Minuten, bevor sie ins Bett geht, es dann schafft zu kacken. Oder auch, wenn sie nachts
ja,
einkackt und dann zum Beispiel wach wird davon nachts, ja, um 3 und man sie dann ausziehen will und dann ist da Scheiße drin und dann zieht man diese Pants runter und dann verschmiert man beim Runterziehen, wie von, ja, so einer Boxershorts quasi, die Scheiße überall. Also, ja, am Arsch, am Oberschenkel, an den Füßen, an den Waden, überall ist dann Scheiße. Und dann, ja, hat man überall Scheiße, man hat die Windel in der Hand, dann
man ist selber voller Scheiße.
Dann macht man, ja, irgendwo die Scheiße weg. In der Zeit bewegt sich, dass die Scheiße dann doch woanders ist. Also das wird eigentlich immer mehr Scheiße, die, ja, man nicht wegbekommt. Und das war ein Problem. Deswegen habe ich immer so unterschwellig so ein bisschen so eine Abneigung gehabt gegen diese Pants. Bis wir jetzt
Bei Freunden,
die
ihr Kind ein Jahr später
ihr Kind haben.
Ja, die ihr Kind ein Jahr später bekommen haben, die haben uns einen Trick verraten. Und zwar, und an alle Eltern, die ist was so ist, wie
alle
wir.
Alle wissen es schon, ich glaube.
Wahrscheinlich alle wissen es. Aber für die eine Person da draußen, die es noch nicht weiß, man kann diese scheiß Pants einfach an den Seiten aufreißen. Diese Naht, die so ein bisschen dicker ist, die ist dafür gemacht, dass man sie einfach aufreißt. Und dann reißt man das Ding einfach auf.
Und kannst einfach ganz entspannt ausziehen. Leichter, ja, als jeder andere, einfach. Die einfach man aufklappen,
reißt, ja,
aufklappen, einfach
wie
ausziehen.
Wie bei einer Windel.
Alles sauber.
Wie dumm sind wir einfach?
Und jetzt haben wir 1,5 Jahre, haben wir uns hier diesen
Stress gehabt,
Struggle, ne, angetan, weil, ja, wir die Scheiße da überverschmiert haben beim Runterziehen. Immer, ja, zu zweit in der Badewanne, die schon
das
ausgezogen.
Das ist ein klassischer Fall von Today Years Old.
Es ist wirklich unglaublich. Also wir hätten uns so viel stressige Situation ersparen können.
Ja.
Und wir haben auch gesagt, warum schreiben wir es nicht rauf?
Ja, ne? Wahrscheinlich wissen es einfach
wahrscheinlich
alle.
Wahrscheinlich ist es viel zu eindeutig und viel zu, vor allem, selbst wenn es nicht so gedacht wäre, dass die, also ich weiß gar nicht, ist es wirklich das Konzept zum Aufreißen oder ist es einfach nur so, dass es sehr leicht ist, weil ich meine, so eine Windel aufzureißen ist ja auch, kann man halt einfach machen, man könnte ja jede Windel auch so ein bisschen zerreißen oder so gefühlt, also die sind jetzt nicht so bombenfest gemacht, dass man da nicht irgendwie was abreißen könnte.
Nee, ich glaube, das ist das Konzept. Oh. Vielleicht steht es auch auf der Packung, wir haben es auch uns nie durchgelesen. Hast du dir mal eine Windelpackung,
nee,
durchgelesen?
Aber warum hat uns auch zum Beispiel, man wird ja schon auf ein paar Sachen gebrieft, so,
ja,
auch in der Anfangszeit, also,
ja,
von der Hebamme zum Beispiel, von so Leuten im Krankenhaus, so, warum ist das nicht so eine Info, die einfach, ja, und hier diese Pants, die kann man einfach aufreißen, warum wurde dieser Satz nicht einmal zu uns gesagt in den ersten 1,5 Jahren,
ja,
das kann doch nicht wahr sein.
Ja, aber wahrscheinlich haben wir auch viel zu wenig Kontakt mit anderen Müttern, das ändert sich ja jetzt gerade, also mit anderen Müttern, mit anderen Eltern, das ändert sich ja jetzt gerade, aber
ja. Unglaublich. Also da würde mich auch nochmal das Feedback interessieren. Wusstet ihr das, liebe Eltern? Wusstet ihr das, dass man die aufreißen kann? Sind wir wirklich die Einzigen, die so dumm waren, das nicht zu checken?
Vielleicht wussten es auch manche auch erst nach einem Jahr oder anderthalb.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist so mein Trost.
Ja, das war wirklich, also das hat alles geändert. seitdem ist es ja viel leichter, diese Pants benutzt. Also jetzt sind die richtig praktisch auf einmal.
Auch. Ja.
Also jetzt sind die für die Nacht, aber man denkt sich nicht so, oh, hoffentlich kackt sie nicht rein. Weil ja, das genau. War immer so eine Befürchtung, man hat die immer so angezogen mit so ein bisschen so einem Hintergedanken, so, ah, hoffentlich geht das jetzt nicht wieder schief.
Ja.
Oh Mann, naja.
Richtig schlimm.
Aber sonst mit der Kleinen, wie läuft's gerade?
Gut.
Gut. Ist schon immer noch einfacher als, also ich finde seit diesem Jahr, seit Januar quasi, haben wir so eine neue Phase betreten, die schon deutlich leichter ist.
Wo man auch sagen kann, das macht auch fast schon Spaß, ne?
Ja.
Also es ist mit Kind, also klar, wir lieben unser Kind und so, aber es ist natürlich, ist man sehr, sehr eingeschränkt in vielen Dingen.
Also klar, wir lieben sie, aber...
Nein, man ist natürlich schon ein bisschen eingeschränkt in manchen Dingen. Aber ich genieße es richtig.
Ja,
also es wird jetzt echt immer cooler und ich habe so eine Vorfreude auf die Zeit, wo man dann auch mit ihr so richtig auch mal so basteln kann oder irgendwie solche Dinge machen kann. Und was sie jetzt auch schon, sie plappert ja auch so ein bisschen und das ist so niedlich. Und wenn sie dann irgendwann anfängt, so eigene Wörter für Dinge zu benutzen, ich freue mich da so sehr drauf. Wenn jetzt sagt sie zum Beispiel, das hattest du ja entdeckt, dass sie Hoppa sagt.
Ja, wenn du auf dem Schoß sagst, immer so Hoppa. Und dann will sie Hoppa, Hoppa Reiter spielen.
Ja.
Ja.
Wie sie das dann so sagt, so Hoppa. Und sie hat es jetzt endlich drauf, nach anderthalb Jahren, wer jetzt Mama und wer jetzt Papa ist.
Ja, stimmt, das klappt besser. Manchmal nicht so 100% das Gefühl, ob sie Papa wirklich immer als Ansprache für mich hat oder manchmal einfach so irgendwie zu Sachen, keine Ahnung, aber es klappt irgendwie besser als vor ein paar Wochen noch.
Ja.
Und was ich krass finde, ist, dass wir jetzt einen Punkt erreicht haben, wo man sie einfach ins Bett legen kann, sie einfach schläft abends in vielen Fällen. Also das war ja ein großes Thema neben dem Schlafen an sich und irgendwie was war das andere, so Essen und so, was Zeit lang schwierig war, war es so, dass ich eigentlich eine Zeit lang abends immer einer von uns runtergehen musste und irgendwie teilweise auch lange einfach mit dem Kinderwagen hier durch den Park gelatscht ist, irgendwie abends um 8 immer im Dunkeln.
Ist gar nicht so lang her, also im November war es halt noch
genau,
so.
Genau, es war voll so, es war da monatelang so oder eigentlich immer so quasi und dann habe ich ja ein, zwei Mal dann habe ich es ja einmal schon antrainiert wieder, wir schlafen hier zu Hause gegen riesigen Protest die ersten Male und dann habe ich es ja irgendwie geschafft nach 2 Tagen, dass sie da einfach in meinem Arm eingeschlafen ist, zu Hause wenigstens. Bis sie dann eine Woche später krank wurde und durch das Kranksein ja es einfach wieder verlernt hat und wieder Riesenaktion war und dann wieder im Kinderwagen eingeschlafen ist. Und dann seit Kapstadt eigentlich, ne? Seit wir da waren. In Kapstadt hat es easy peasy funktioniert. Wahrscheinlich, weil wir unterwegs waren, da war sie auch sehr erschöpft immer und dann abends K.O. und dann ist sie einfach im Arm eingeschlafen. Das ging dann auch zu Hause und dann habe ich irgendwann gedacht, weil da ist sie doch am Arm nicht so gut eingeschlafen. Da hat sie irgendwas nicht geschafft, im Arm liegend diese Schwelle zu überschreiten, dass sie halt einschläft.
Ja,
das ist irgendwie schwer gefallen, obwohl sie sich beruhigt hat. Und dann dachte ich mir, na komm, dann lege ich dich ins Bett. Hat sie nicht protestiert, bin rausgegangen und 10 Minuten später komme ich ins Zimmer und sie schläft einfach. Ich so, das ist ja cool. Und seitdem habe ich es dann immer so ein bisschen früher probiert und habe das Gefühl, sie kann auch im Arm quasi gar nicht mehr einschlafen, so ein bisschen, weil ich halt noch da bin. So. Sie ist dann vielleicht abgelenkt von mir, dass ich halt da bin und gucke mich dann an und so. Und jetzt machen wir sie bettfertig. Ich gebe ihr noch einen Kuss auf die Stirn. Gib ihr ihre 3 Kuscheltiere, die sie alle dann umarmen.
Das ist das Allersüßeste.
Ihre Dreiergang von ihren Lieblingskuscheltieren. Leg sie ins Bett und dann sage ich, schlaf gut, geh raus, sie liegt da so. Dann gehe ich irgendwie ins Wohnzimmer, bin noch so ein bisschen in der Nähe, um zu hören, ob sie schreit. Und dann hört man die wieder laut bis zum nächsten Morgen.
Das ist so krass.
Und das ist mega entspannt. Also das hat mir teilweise jeden Tag, teilweise eine Stunde gedauert, immer einfach sie ins Bett zu bringen. Jetzt 2 Minuten.
Aber was denkst du, sollten wir demnächst mal gucken, ob wir mit dem Bett schon mal umziehen? Also vielleicht ins Kinderzimmer?
Ja, könnte man nochmal überlegen, ob das Sinn ergibt vielleicht. Habe ich mich noch nicht so informiert und nicht so Gedanken gemacht, aber wäre vielleicht mittlerweile eine Option, wenn sie durchschläft und alleine einschläft, dann...
Obwohl ich es eigentlich ganz süß finde, dass sie bei uns im Schlafzimmer
ist. Ja, sie wird ja nachts schon manchmal ab und zu noch wachen, dann holen wir sie schon ins Bett. Oder auch morgens immer so um 6:45 dann noch für eine halbe Stunde kuscheln, ist auch ganz gut.
Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich
kannst du auch so bleiben. Nicht so schlecht gerade.
Ja. Ich finde es auch nicht schlecht.
Das nächste große Thema, was dann mal ansteht, ist mal, dass wir mal lernen, hier apropos Windeln, dass man vielleicht den Topf benutzt.
Ja, hast du da Bock drauf?
Geht so.
Ich bin da auch noch nicht so.
Aber es wäre schon ein cooler Skill, wenn sie es halt lernt.
Ja, das stimmt.
Das macht dann schon natürlich Sachen
auch ein bisschen leichter. Ja, und wir müssen das ja auch jetzt irgendwann mal damit anfangen.
Und das spart man auch Geld übrigens, extrem.
Ja, das stimmt auch wieder.
Und Stress, um irgendwelche Windeln zu besorgen. Naja, ist so, das ist auf jeden Fall der nächste große Meilenstein, habe ich das Gefühl, dass man das mal angeht. Und wir schaffen es ja auch tatsächlich wieder so eine richtige Sportroutine, ne? Jetzt seitdem alles ein bisschen leichter ist. Wir gehen 2-3 Mal zum Sport, teilweise zusammen auch, wegen Kita oder weil deine Mama noch hier ist.
Ich finde es generell ganz geil, dass wir so eine Routine entwickelt haben. Mhm. Also, dass wir jetzt wirklich mal auch mal produktiv arbeiten können, ein paar Stunden. Klar, nicht so wie früher, aber immerhin.
Ja, aber ich muss noch was mit dir besprechen wegen Sport.
Ja.
Mhm. Wir gehen jetzt ab und zu zum Spinning.
Ja.
Das ist ja Fahrradfahren quasi in einem Raum.
Ja. Damit habe ich ja angefangen, kurz nach der Schwangerschaft.
Ja, ist auch clever, weil dann hat man nicht so Erschütterungen und so und ist genau. Gut, man kann ja, reinkommen und so.
Beckenbodenfreundlich.
Gutes Workout. Und wir gehen jetzt zu so einem Anbieter. Da ist es ja so ein bisschen, da wird man ja so getrackt, wie viel, wie die Herzrate so ist und wie viel man verbrennt. Mhm. Und dann gibt es da so Punkte dafür. Mhm. Und am Ende gibt es dann so eine Bestenliste. Mhm. Und finde ich eigentlich ein cooles Konzept, weil wir sind beide Menschen, die, glaube ich, von diesem Kompetitiven sind wir motiviert. Mir fehlt, also es ist ja sehr relativ gemacht. Also die Punkte sammelt man nur basierend darauf, wie hart man an seine Grenze geht und nicht objektiv quasi, wie schnell man fährt oder wie viel Kilometer zum Beispiel. Das wird nicht gemessen, es geht nur um diese Herzrate halt.
Ja.
Deswegen finde ich mal, es motiviert mich nicht ganz so doll, aber dich motiviert sehr. Und du versuchst schon, da vorne zu landen, sage ich mal, im Ranking. Und da ist mir letztes Mal aufgefallen im Spinning. Ich würde sagen, du schummelst ein bisschen, würde ich sagen, um da deine Top-Platzierung zu machen.
Weil, aber auch nur beim Spinning, nicht beim Hit.
Ja, stimmt. Aber beim Spinning schummelst du quasi extrem. Also, weil es ist so.
Was heißt, wie.
Da gibt's das, es gibt dann quasi so, es geht ja eigentlich darum, man macht da seinen Sport, wie man ihn halt macht. Und am Ende kriegt man quasi eine Auswertung, hey, so war das. So ist es ja gedacht. Man macht das so, wie man es machen würde. Und dann wird einfach getrackt. Aber ich finde, du lässt deine Ausführung ein bisschen davon beeinflussen, dass getrackt wird. Weil es gibt dann halt so ein Warm-up, wo man so 3 Minuten sich so einradelt quasi und alle sind so im blauen Bereich mit irgendwie 70% ihrer Herzrate und du fängst da an von Sekunde 1 und gibst ultra Gas, um deine Herzrate hochzupushen, weil du dann in diesen 3 Minuten am Anfang schon mehr Punkte sammelst als alle anderen und dann so einen Vorsprung hast, der nicht mehr einzuholen ist. Du schummelst, du hast das System.
Das stimmt nicht. Ich bin dann durchaus einholbar, vor allem am Ende, weil
du schon so K.O. bist, weil du im Warm-up schon so Gas gegeben hast.
Nee, pass auf. Und zwar, was ich irgendwann mal entdeckt habe. Nee, an sich, weißt du, was wirklich Schummeln wäre? Wenn ich mal meine Herzrate runtersetzen würde, so wie die anderen. Hm. Die anderen haben irgendwie, weiß ich nicht, Maximalherzrate 170 oder so eingestellt und kommen super schnell an ihre 100%. Bei mir ist irgendwie die Maximalherzrate bei 190%. Es ist für mich komplett unmöglich.
190 Schläge quasi nicht
behindert, ja. Es ist komplett unmöglich für mich, die 100% zu erreichen. Also wenn ich schon über 90% bin, dann heißt es meistens, meine Herzfrequenz ist schon bei bei fast 180. Und dann geht's erst, also, und das ist schon echt richtig, richtig viel, ne? Da pumpt es schon richtig. Das heißt, ich gehe relativ schnell hoch und ich weiß mittlerweile auch beim Spinning, was bei mir so funktioniert. Also, wenn ich sitze, dann sehr, sehr schnell zu radeln. Oder wenn ich stehe beim Radeln, dann auf so einer sehr schweren Stufe, auch so schnell wie möglich. Ja, aber so kriege ich auf jeden Fall meine Herzrate hoch. Insofern, was ist das für ein Schummeln? Also es ist ja nicht so, als würde ich mir Punkte erschleichen, die ich nicht verdient hätte.
Doch, du
schummelst
am Anfang, dass du da im Warm-up, weil im Warm-up ist mein Ziel immer, ich finde immer, ich will beim Warm-up noch so wenig wie möglich Herzrate haben, weil ich will, dass die Leute denken, krass, das Warm-up macht noch gar nichts mit ihm.
Ja, das ist dumm.
Das will ich, dass die Leute denken. Dass die denken, alles ist schon so
im Hellroten. Und dann bist du jedes Mal.
Und ich bin noch bei Blau. Dann denke ich mir so, cool, da ist einer, der ist so fit, der kann hier Warm-up, merkt ja gar nichts Warm-up. So fit ist der. Das ist mein Ziel, dass die Leute das denken.
Das ist so dumm, ne? Ich denke jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir so, die sollen sich mal ein bisschen mehr Mühe geben. Ich denke mir nicht, oh, ist der fit, sondern der ist faul. Ja. Warum geht er überhaupt in die Klasse, wenn der dann irgendwie sich nicht mal Mühe gibt.
Ja, okay, ja, wir haben verschiedene Ansätze.
Ja, und dann ganz
deswegen,
am Ende.
Deswegen bräuchte man die objektive Messung, um zu sehen, ob ich wirklich faul bin oder ob ich vielleicht sogar mehr Kilometer auf dem Fahrrad mache am Ende als du.
Könnte man, finde ich, machen, ja.
Wäre gut, ja.
Ja, finde ich auch gut.
Oder so.
Wer erzeugt mehr Strom,
genau,
oder so.
Genau,
ja.
Das denke ich mir auch beim Spinning. Jedes Mal ich mir, die sollen die Fahrräder anschließen an einen scheiß Stromgenerator, weil diese Klasse da, die den ganzen Tag läuft, everyday, the entire day, die würde doch halt Berlin da strommäßig betreiben, was da produziert wird. Das ist so eine Verschwendung.
Total, ist voll die Verschwendung.
Ja.
Ich würde es auch so machen. Aber ja, it is what it is. Und ich habe festgestellt, wenn ich dann am Ende ein bisschen weniger Gas gebe und mich so ein bisschen mehr ausruhe.
Schon kurz vorm Ende, damit du in der Recovery dann
schon wieder, und dann wieder aber hochgehe, dann geht meine Recovery aber auch schneller wieder runter, weil ich ja dann quasi kurz vorher wieder erholt bin. Also weißt du?
Ja. So. Du bist das perfekte Beispiel für dieses ganze Rumgetracke beim Sport, dass das eine richtige Pest ist. Weil es gibt, ich finde auch so, das ist wirklich so eine, wirklich eine Pest, vor allem, ich würd sagen, du bist schon, also in Sachen Sport ein bisschen weniger erfahren als ich zum Beispiel. Mhm. Also du hast ja später angefangen mit viel Sport. Ich mach's ja. Kein Vorwurf.
Du warst auf einer Sportschule, genau. Bla bla.
Ja, ist halt so. Ich habe irgendwie, seit ich 7 bin, mache ich quasi jede Woche 5-mal Sport. So. Also jetzt zuletzt nicht mehr, aber so hab's angefangen in meinem Leben. Ich war auf einer Sportschule und so weiter und so fort. Und über diese Zeit war Sport so ein natürlicher Bestandteil meines Lebens, dass ich im Sport super viel so über Gefühl mache. Also ich höre dann viel auf meinen Körper, ob ich was machen kann oder nicht und wie lange ich noch kann und ob ich mir was zutraue und so weiter und so fort. Und Leute, die so ein bisschen, eher so wie du zum Sport kommen, so ein bisschen in Berlin-Mitte, man will gut aussehen, man macht jetzt auch so Cardio und HIIT und man geht zum Barre oder wie das heißt und zum Sculpting-Yoga und so, weißt du, so dieser Sportansatz. Und da wird dann viel getrackt und dann kommen so Leute, die sagen...
Beim Barre und so wird nicht
ja, viel da nicht getrackt. So viel, aber ich meine so die Leute, die so zum Sport gehen halt an sich. So, und dann, die wollen dann sagen so, ich will mal ein 10K laufen, so ein Race. Und dann fangen die an mit Laufen, kaufen sich die ganze Ausrüstung, kaufen sich irgendwie so eine Garmin-Watch oder so ein Apple-Tracking-Ding da, so eine Watch. Und dann gehen die so joggen, 4 Kilometer oder so, und gucken die ganze Zeit auf ihre Watch, ob sie die richtige Heartrate haben, ob sie schneller sind von der Pace. Oh, ich bin nur die Pace laufen, wo ich denke, hört auf euren Körper, lauft einfach mal los, ohne so einen Tracker. So, und du bist ja auch, du guckst die ganze Zeit auf deine Heartrate und versuchst dir da irgendwie zu designen, dass da der perfekte Score rauskommt, das ist so ein Quatsch. Man muss auf seinen Körper hören.
Ganz ehrlich, wenn ich auf meinen Körper höre...
Du musst mal
richtig
Fahrrad fahren gehen, mit einem richtigen Fahrrad, ohne irgendeinen Tracker.
Wenn ich auf meinen Körper höre, mein Körper ist faul. Mein Körper sagt so...
Hör auf.
Mein Körper sagt relativ schnell, nein, darauf habe ich gar keinen Bock.
Ja.
So, und deswegen gehe ich auch noch zu einem Training und so, weil ich kann mich selbst einfach nicht so krass pacen.
Du brauchst ja diesen Score, den du versuchst irgendwie zu manipulieren. Das motiviert dich, ne? Den Score da so zu manipulieren. Da vergisst du dann, dass du Sport machst dabei.
Genau, und beim HIIT zum Beispiel, da werde ich ja auch irgendwie angeschrien und so. Nun beachtet, ich brauche das, weil sonst funktioniert das halt für mich nicht.
Ja.
Sonst bin ich zu gemütlich. Ich bin einfach zu gemütlich unterwegs, okay?
Ganz
ich brauche das.
Ganz schlimme Sportlergeneration, so. Die es hier entstanden ist.
Und wenn ich dann sehe, zum Beispiel bei der Pace, was bei mir theoretisch noch drin ist, dann weiß ich, ich könnte mich ein bisschen mehr pacen, weil eigentlich wäre das schon drin, aber ich habe einfach gerade nicht so richtig viel Bock und nicht so viel Motivation.
Ja. Und kaum wirst du nicht angeschrien, du hast keine Competition, passiert sowas wie, wenn man Tafelberg hochhiken will, wo du ab Minute 1,5 quasi rumhatest, was das für eine Riesenscheiße ist, warum es so anstrengend ist. Wenn das gleiche, wenn die gleiche Tafelbergbelastung, wenn das in einem Spinning-Kurs passiert wäre oder in einem Stairmaster-Kurs. Es wäre ein Kurs wie ein Spinning-Kurs, aber alle wären auf dem Stairmaster. Dann wärst du da ab Sekunde 5, hättest du im Warm-Up schon Gas gegeben, um deine Heartrate hochzubekommen. Da wärst du hättest die gleiche Leistung gemacht, aber du hättest das richtig geil gefunden.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist richtig absurd.
Ja, ich muss sagen, den Tafelberg habe ich echt nicht gefühlt. Aber, was halt eben krass war, die letzte halbe Stunde oder sogar mehr war einfach meine Heartrate konstant. Selbst in den Ruhepausen bei über 180.
Ja.
Das war das krankeste Workout, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Dass ich versucht habe, da innerhalb von, wie lange waren wir unterwegs?
Also Stunde 45 oder so.
Ja, auf jeden Fall unter 2 Stunden, da das Ding da hoch zu jagen. Und zwar, du hattest noch das Kind auf den Schultern und ich hatte aber dafür unser gesamtes Equipment auf den Schultern. Also die Kamera mit dem Riesenobjektiv, das ganze Trinken und alles. Also es war schon nicht ohne.
Ja.
Und ich war, also, ja, war auf jeden Fall krass.
Naja, du bist ein bisschen eine Sportlerin, du.
Ja, ich weiß. Ich bin aber auch wirklich obsessed mit diesen ganzen Tracking-Sachen. Ich meine, obwohl ich selbst noch nicht mal mehr fühle, ne? Also ich meine, ich habe ja auch den Oura-Ring, der ja immer mehr sich an Beliebtheit bei anderen Leuten erfreut. Also ich sehe den immer häufiger. Und jetzt, wo ich ihn auch mal mehr sehe, denke ich mir so, ich brauche den eigentlich auch gar nicht, weil der ist einfach nur, also meiner hat auch krass nachgelassen. Ich habe den ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Der hält auch nur noch so 1-2 Tage. Da muss ich ihn wieder aufladen. Und ja, okay, er sagt mir, ich habe schlecht geschlafen. So, okay, guess what? So, ich kann da nichts ändern. Plus, wenn ich weiß, wann ich wach geworden bin und wie lange ich dann wach war, weil ich dann auf die Uhr schaue einfach, oftmals trackt er das gar nicht. Und dann bin ich so, was kannst du denn überhaupt? Du kannst mir weder trackst du den Schlaf ordentlich, noch kannst du zum Beispiel auch mein Workout tracken. der trackt mein Workout nicht wirklich. Er sagt so, oh, du hattest aber eine hohe Belastung, kann mir aber gar nicht sagen, ob das jetzt, also was das jetzt für Auswirkungen hat und so.
Ja, man kann ja nicht sagen, ich mache jetzt einen Workout, ne? Der kann das nicht so richtig in den Kontext setzen. Dann.
Ja, doch, der will schon, dass du das dann ausfüllst, aber ich denke mir so, das ist nicht meine Aufgabe, es ist deine Aufgabe. Ja.
Ja,
naja, jedenfalls.
Watch ist bessere Geräte.
Falls ihr darüber nachdenkt, euch einen Oura Ring zu holen, ja, also ja. Braucht ihr eigentlich nicht.
Ich wollte noch mal kurz erzählen beim Thema Sport. Ich fahre jetzt auch jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und da gibt es zwei Themen. Zum einen ist es, wie immer, wie man weiß, in Berlin lebensgefährlich. Ich wurde auch schon einmal vom Auto fast komplett umgefahren.
Jetzt? Vor kurzem?
Vor zwei Tagen, oder so, habe ich nicht erzählt bis jetzt.
Und warum trägst du keinen Helm?
Ja, habe ich auch dann gedacht, wäre vielleicht eine gute Idee. Aber ich fahre so voraus schon, dass ich es auch mit dem Auto antizipiert habe. Und weißt du, es gibt doch so Stellen manchmal, da der Fahrradweg verläuft ja quasi immer also auf der äußersten Spur von der Straße, in der Nähe vom Gehweg. Aber es gibt ja so Stellen, wo es dann so eine Linksabbiegerspur gibt, wo der Fahrradweg so vom Rand weg sich so aufsplittet und auch auf die Abbiegespur geht, wo man quasi über die Autospur rüberfahren muss.
Ja.
Und an so einer Stelle bin ich da halt rübergefahren und war dann zwischen zwei Autospuren und die eine Spur war voll und die andere war leer. Und dann fuhr jemand aus dieser vollen Spur rechts rüber auf die andere Spur und hat dann gemerkt, ach nee, ich will doch abbiegen und wollte wieder zurück. Und in dem Zwischenmoment bin ich an ihm vorbeigefahren und dann ist er ein bisschen weiter und dann wollte er wieder rüberziehen und ich habe schon, dass er wieder rüberziehen will. Und dachte mir, er wird mich ja vielleicht sehen, vielleicht auch nicht. Und hat mich nicht gesehen und hat mich quasi umgefahren. Also wenn man nicht aufpasst, dann wäre ich einfach in das Auto voll reingeballert, so ungefähr. Aber ich bin genau daneben gefahren, als der wieder nach links fuhr. Und dann habe ich so wirklich, also einfach gegen die Tür komplett getreten, um mich auch zu schützen quasi. Und dann guckte der einfach komplett verdutzt im Auto und war so, wo kommt der denn her? Wo kommt denn der Fahrradfahrer her? Obwohl er so ein Hin und Her gefahren ist auf dieser Straße, wo ich auch dachte, also Fahrradfahren in Berlin ist wirklich lebensgefährlich. Also es ist einfach eigentlich keine gute Idee.
Nee.
Man wird einfach umgefahren von irgendwelchen Leuten, die es nicht im Griff haben.
Aber ich gucke auch mal, also ich fahre ja schon auch viel Fahrrad und ich schaue immer, dass ich teilweise auch eine längere Strecke, aber dafür die safe Strecke fahre. Also man kann schon Fahrrad fahren, aber man muss halt wirklich die Strecke eigentlich schon kennen. Und
ich teste gerade Strecken. Ist ganz verrückt auf meinem Arbeitsweg. Ich habe das Gefühl, es gibt ja so Strecken, da gibt es eigentlich nur so ein, zwei Wege, die in Frage kommen. Aber auf meinem Arbeitsweg, da gibt es irgendwie 18 verschiedene. Ganz komisch, da führt irgendwie jeder Weg führt dahin. Irgendwie ganz komisch.
Ja. Ja, und ich meine, wenn es so ein sicherer Fahrradweg ist, dann finde ich, ist es gar kein Problem. Aber ja, es gibt immer so ein, zwei unsichere Stellen und da muss man immer so höllisch aufpassen. Aber eigentlich.
Echt so. Auf jedem Weg in Berlin gibt schon einige Fahrstraßen,
ja.
Aber zwischen zwei Fahrstraßen gibt es immer so eine Stelle, wo du vom LKW eigentlich sicher überfahren wirst. Also es ist irgendwie
ist echt richtig gefährlich teilweise.
So in manchen Regionen. Und das Zweite, was mir ich habe es, glaube ich, schon mal angesprochen, es gibt so ein Phänomen und es fällt mir vor allem mit Frauen auf, wo ich fahre relativ zügig Fahrrad und dann überhole ich oft Leute, die so ein bisschen entspannter fahren, völlig in Ordnung.
Mich?
Zum Beispiel, dann kommt.
Ich fahre wirklich richtig entspannt, obwohl ich sogar hier meinen Elektroantrieb habe, ne?
Ist ja auch völlig,
also ich werde auch immer regelmäßig von so Leuten ohne diesen, also auf normalen Rädern, regelmäßig überholt, obwohl ich eigentlich diejenige bin, die eigentlich richtig schnell fahren kann.
Gut, der Elektroantrieb hilft ja vor allem beim Beschleunigen nicht so viel, dass du dann einfach permanent 50 km/h fährst. Aber ist völlig in Ordnung, dann fährt man mal langsamer, wird überholt und dann kommt ja eine Ampel und dann hält man an der Ampel an. Und oft, so zu den Stoßzeiten im Berufsverkehr, gibt es dann so eine Reihe von schon so 5, 6 Leuten, die an der Ampel schon stehen auf dem Fahrrad. Alle rechts am Rand. Und der Fahrradweg ist ja ungefähr so breit, dass da aber zwei reinstehen können. Und was dann passiert ist, alle, die schnell fahren, stellen sich vernünftig in einer Reihe am rechten Rand an. Und irgend so eine Mutti, die so da so rum, so ganz entspannt Kaffeefahrt macht, die fährt dann in der zweiten Reihe, denkst du so, Mensch, man kann ja an zwei reinstehen, fährt dann bis ganz nach vorne ran. So, dann wird grün. Alle fahren los, dann diese Fahrradkuriere im Fahrradfahrertrikot, die Leute auf den Fixie-Bikes, die alle ultra schnell fahren los und diese Mutti ordentlich ein und dann müssen alle, die viel schneller fahren als sie wieder überholen. Dann überholen alle, was auch ein bisschen gefährlich ist, wenn man überholen muss, immer auf diesen dünnen Fahrradwegen quasi mit der Straße nehmen. Dann kommt die nächste Ampel und vielleicht kommt die so schnell, dass wir alle stehen und diese Mutti fährt wieder vorne ran. So. Und das passiert andauernd. Es ist ein Typ Fahrradfahrerin, wirklich, also ich ist nicht gegendert, also weil es wirklich so ist, habe ich das Gefühl, die sich immer vorne ranstellt. Ey, es regt mich so auf. Fahrradführerschein muss eingeführt werden. Das ist da, gibt es Punkte für dann, für das Verhalten. Das regt mich richtig auf.
Ja, komisch. Ich muss mal drauf achten.
Ja, weiß nicht, ob du es machst.
Ich weiß auch nicht, ob ich es. Ich bin eine richtig vorsichtige Fahrradfahrerin. Ist dir das schon
aufgefallen? Ja, du hast ja auch ultra Angst beim Fahrradfahren so.
Ja, ich bin super vorsichtig. Ich habe auch jedes Mal, ey, wenn ich auch zwei, ich würde auch fast Knieschoner und alles anziehen. beim Fahrradfahren. Ja, better safe than sorry.
Tja.
Und weißt du, was ich eigentlich brauche, was ich wirklich brauche? Es ist so ein Rückspiegel eigentlich auf dem Fahrrad.
Das ist mir aber auch aufgefallen, vor allem, wenn wir den Roller haben.
Ja.
Durch den Roller, was ja so vom, wie man so drauf sitzt und wie man so fährt, das ist ja irgendwie doch recht nah am Fahrrad. Und da ist man den Rückspiegel so gewohnt und benutzt ihn so viel, dass mir auf dem Fahrrad auch wirklich fehlt.
Voll, mir fehlt das auch. Ich
versuche, mir so Rückspiegel an mein Mountainbike ranzubauen. Das sieht lustig aus.
Warum nicht, aber?
Ja, ich finde es auch, es wäre super gut eigentlich.
Weil ich würde schon gern teilweise sehen, wer mich für so von hinten überholt, ob ich irgendwie aufpassen muss, keine Ahnung.
Voll, wenn so Autos kommen oder wenn man so permanent gucken könnte, weil ich check dann schon richtig oft, weil ich keinen Bock habe, umgefahren zu werden, richtig. Wenn ich merke, jetzt kommt ein Auto von hinten, gucke ich so richtig oft so über die Schulter, aber es ist schon.
Ja, aber dann kannst du ja nicht nach vorne gucken in dem Moment.
Ja, man macht so einen super schnellen Schulterblick.
Ja, nee, geht nicht. Ich hätte gern ein Fahrrad, also ich würde gerne noch so Seitenspiegel am Fahrrad haben, aber es ist mir auch fast ein bisschen peinlich. Also
die Frage ist, ob du irgendwann wieder beim Elektroroller ankommst, also wenn du quasi ein Fahrrad mit Elektroantrieb hast und so Schoner anhast und alles und Rückspiegel und dann vielleicht noch ein Dach, wenn es regnet, ob du dann nicht irgendwann einfach einen Roller oder ein Auto hast.
Ja, das stimmt.
Nee, aber...
Aber weißt du, auf dem Roller habe ich mich irgendwann so safe gefühlt. Ich hatte so das Gefühl, ich könnte, weißt du, wie so eine Red Bull-Fahrerin, mich da schon so auf den Sitz draufstellen und so und fahren. Oder schon so freihändig fahren.
Freihändig.
Ja.
Ja, das mache ich mit dem Fahrrad ja sehr gerne. Ein letztes Thema, vielleicht noch aus dem Straßenverkehr oder vielleicht generell ein letztes Thema. Mit großer Belustigung habe ich ja vor einiger Zeit zur Kenntnis genommen, dass viele Mietautos eines bestimmten Anbieters hier bisschen verändert werden in der Beschriftung. Und zwar gibt es ja Miles.
Ja.
Und irgendwelche Leute haben es ja zur Aufgabe gemacht, bei dem E den untersten Strich wegzukratzen oder so. Sodass dann da steht MILFs.
Ja.
Was ich ziemlich lustig finde, ehrlich gesagt.
Was ich auch lustig. Einfach
eine lustige Idee. Und ich finde eigentlich jedes Mal, ich laufe durch Berlin und es gibt ja mittlerweile viele davon. Und am Anfang hat man so eins in ein paar Wochen, hat man auch so ein Foto gemacht, dachte, hey, das ist ja lustig, wie ist denn auf die Idee gekommen? Und mittlerweile ist es schon so, dass man am Tag so zwei Autos sieht, wo MILFs draufsteht. und ich finde es funny, aber jetzt habe ich gesehen, dass aber sich die Firma Miles da so ein bisschen drüber aufregt.
Ehrlich, weil ich war mir irgendwann richtig sicher. Du dachtest,
die machen es selber, ne?
Ja, ich dachte mir irgendwann, die machen es selber. Weil es einfach so ein lustiger Gag ist, dass sie es selber eingeführt haben.
Ja, dachte ich auch. Aber leider sind sie ein bisschen humorloser bei Miles. Und jetzt gab es dann Artikel, zum Beispiel in der BZ Berlin Mitte Februar, wo geschrieben wird, ja, hunderte Fälle von Vandalismus, der Carsharing-Riese Miles kämpft gegen MILFs. weil die finden das halt nicht so lustig und jetzt versuchen die diese Vandalen zu erwischen, wenn die es machen, aber es ist wohl sehr schwer und die versuchen es immer wieder neu zu machen, dass die dann vernünftig beschriftet sind und das ist halt ein großes Ärgernis für die, weil die finden, das passt nicht zu deren Brand. Ja, gut, stimmt vielleicht ein bisschen. und dann haben die sogar auf LinkedIn schon irgendwas gepostet, wo sie überlegt haben oder so Ideen aus der Community gesammelt haben, was sie damit jetzt machen können, irgendwie wie sie das umgestalten können oder so, damit es nicht weniger passiert. Also man kann sagen, die ownen das nicht so richtig, weil die hätten auch sagen können, wir benennen es um.
Ja.
Aber so ein bisschen gehen sie in die Richtung, weil die haben ja schon gesagt, wofür könnte MILFs noch stehen quasi. Und statt der eigentlichen Bedeutung, die wir glaube ich nicht erklären müssen. Und dann war es sowas wie, Mobility is love for sharing. So, zum Beispiel, so haben sie so neue Claims gesammelt. Ja, aber im Endeffekt, also sie gehen nicht diesen Schritt, sich wirklich umzubenennen, was ja lustig gewesen wäre.
Ja.
Eigentlich, das ist so krasse, kostenlose Brand-Werbung, glaube ich. Also, vielleicht nicht Werbung im Sinne von gutes Image, aber von Bekanntheit und Auffälligkeit. Also, die Brand ist so viel mehr in meinem Kopf geblieben dadurch, durch diese Verunstaltung. Dass man irgendwie denkt, vielleicht hätten die es ja lieber so.
Sie hätten es einfach ownen sollen. Ich war mir auch ziemlich sicher, dass sie das auch selber irgendwie teilweise gemacht haben.
Ja.
Also, und ich hätte es auch einen cleveren Move gefunden. Ich habe letztens gesehen, wie sich auf einem Instagram-Account, auf einem feministischen, sich aufgeregt wurde über eine andere Werbung, die jetzt gerade von so einem Bowl-Anbieter.
Ich weiß genau, welche du meinst, wo nämlich auf dem Plakat ganz groß draufsteht: Bowl-Job.
Bowljob for free oder so.
Bowljob for free.
Ja.
Und es funktioniert insofern, weil wir da letztens waren wir, wollten wir zum Lunch mit dem Team und da meinte meine eine Co-Founder meinte so, was? Blowjob for free? genau das quasi passiert, was da gedacht ist mit dem Plakat.
Ja.
Also so, man liest es erst falsch, denkt so, was? Und dann liest man es nochmal, dann liest man die Werbung. Und ja.
Und auf jeden Fall, es wurde sich aufgeregt.
Ja?
Ja.
Bin ich überrascht. Dass da die Community dran stört, da bin ich
ja
wirklich
ja, geschockt. Aber blöderweise kommt man das nicht als sexistisch markieren, weil ein Blowjob ja, also.
Ist es nicht viel mehr Empowerment? Ist ein Blowjob nicht viel mehr Empowerment?
Nee, also es ist ja nicht nur von Frauen.
Hat die Frau nicht die Kontrolle? Ist es nicht ultrafeministisch?
Es ist ja auch etwas, was auch ein Mann geben kann und auch gerne gibt.
Das stimmt.
Also es ist ja eben.
Habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Ja.
War kein Gedanke, der mir kam, aber du hast natürlich komplett recht.
Also deswegen ist es ist an sich kein.
Achso, es ist auch gegen Männer. Es ist auch noch homophob. Die Werbung ist antifeministisch und homophob quasi.
Naja, vor allem impliziert sie, dass normalerweise ein.
Blowjob was kostet.
Ein Bowljob was kostet.
Stimmt.
Ja.
Ja, viele, viele Ebenen.
Also viele Layers, aber letzten Endes, ich muss sagen. Ich finde die Werbung wirklich nicht schlimm. Also, da gab es dann auch Kommentare, warum man bei sowas keine Triggerwarnung setzt und so.
Boah, komm.
Wo ich dachte.
Also, weißt du, was ich bei sowas immer denke? Ich denke mir, dass wir drüber reden jetzt und uns drüber aufregen, das ist ja genau das, was die wollen.
Ja, genau. Weil, haben die auch gesagt, die wurden auch dazu befragt, die waren so, wir wollen einfach nur Aufmerksamkeit erreichen. Und das ist denen doch auch gelungen, ist doch fein.
Ja, aber meine Reaktion ist genau, ich bin bei sowas mit Leuten schon so, dass ich dann. Ich gönne denen das nicht, weil ich finde es ein bisschen platt eigentlich und ein bisschen flach so.
Ja.
Und um dann nicht, das ist ja ein Stöckchen. Da wird einem so ein richtig schönes Stöckchen gehalten, in so einer perfekten Höhe, um so drüber zu hüpfen. Und ich mir so, nee, habe ich gar keinen Bock. Und dann gucke ich es mit so einem Augenrollen an und denke mir so, oh, wie flach. Und gehe weiter. Und ich will eigentlich mit niemandem drüber reden. Ich mache auch kein Foto davon. Und denke mir, das ist ja das. Das ist das Einzige, wo man die ja besiegen kann, dass weniger solche flache Ideen passieren. Eine Riesendebatte darüber, besser geht's ja nicht. Ganz Instagram erfährt dann von diesem Produkt dadurch.
Ja, total. Also ich finde, es muss ein angemessenes Stöckchen sein. Also wenn das halt so ein, ich fand es ganz, also unterhaltsam, es hat mich null gestört oder so. Wo es mich aber dann doch schon stört, ist bei diesem, oftmals bei diesem Saftanbieter, der dann wirklich extrem sexistische oder auch rassistische Sprüche bringen. Die bekommen dann auch viel Aufmerksamkeit und da denke ich mir so, das ist aber nicht cool.
Weiß nicht, also da spüre ich in mir an sich die gleiche Reaktion, dass ich mir denke, oh, wie dumm, die wollen, dass sie alle aufregen. Dann rege ich mich jetzt am besten nicht auf. Also,
ja, nee, also ich finde bei denen, die gehen noch mal ein Stück weiter und das finde ich dann nicht cool. Aber ich finde, es darf dann schon in gewissen Grenzen, darf sowas passieren, aber man sollte nicht diese Grenze überschreiten. Und das machen die aber ganz offen. Das finde ich wirklich gar nicht.
Ich sehe es anders. Ich finde, wenn die kalkuliert provozieren wollen, dann ist in meinen Augen komplette Ignoranz die Lösung.
Mhm.
Wo ich es anders sehe, ist, ich finde, es gibt so Werbung, manchmal fahren so Busse oder so große LKWs rum, da ist dann so Badewannenwerbung drauf oder so. Und dann ist die Werbung für die Badewanne so eine durchsichtige Badewanne, in wirklich riesig auf einem LKW drauf und in der Badewanne sitzt noch eine Frau nackt, die nur so mit den Händen ihre Brüste bedeckt zum Beispiel. Und das ist ja nicht so kalkuliert. Das ist einfach so, da stelle ich mir so vor, da sitzt so jemand, der die Werbung macht, der denkt so, ja, das finden Männer bestimmt geil, wenn da so eine nackte Frau durch Berlin fährt, so in der Art. Das finde ich viel kritikwürdiger. Oder so für Sonnencreme zum Beispiel, sowas gibt es manchmal so Werbung, weißt du, wo dann so einfach so riesige nackte Frauen auf so einem Werbeplakat sind, wo ich denke, was ist das denn? Das ist ja noch nicht mal kalkuliert anstößig. Das ist einfach so richtig platt, nackte Frau, geil, so.
Hm.
Das finde ich, müsste man viel mehr kritisieren, dass das so, was hat das so im Stadtbild zu verlieren, verloren, so eine riesen Foto von einer nackten Frau, was nicht. Da finde ich Bulljob, da denke ich mir, ja, komm.
Ja.
Müssen uns jetzt nicht mit beschäftigen, aber.
Ist ja auch auf jeden Fall sehr ablenkend.
Ja,
also. Naja. Und was wir jetzt machen ist, es ist ja noch, heute ist ja der letzte Februartag, also offiziell ist ja noch Winter.
Ja.
Also Frühlingsanfang ist ja erst, ich glaube dieses Jahr am 20. März.
Der, wie sagt man das?
Inoffiziell ist ja 1. März.
Wie nennt man das, wenn es der Wetteranfang ist? Das ist so ein Fachbegriff, der meteorologisch, meine ich, glaube ich. Der meteorologische Frühlingsanfang, so der Wetter-Klima-bedingte quasi. Und ich wollte fragen, wann ist denn der astrologische Frühlingsanfang? Das ist das, was eigentlich zählt. Gibt es sowas überhaupt?
Mit der meteorologische ist doch am 20. 20. oder?
Am 1. März.
Ach so.
Morgen.
Okay.
Ab morgen ist Frühling.
Ab morgen ist Frühling. Das sind immer gute News. Da ist dann der meteorologische.
Mhm.
Okay. Der astrologische ist quasi am offiziellen Frühlingsanfang, weil der richtet sich ja, so wie die ganzen Zeichen und so, sich ja auch danach ausrichten. Also an dem Tag, wo der Tag länger ist als die Nacht.
Wo der Tag länger ist als die Nacht?
Ja.
Sind Tag und Nacht immer ungefähr gleich lang? Wirklich? Also.
Nee, es gibt nur ein, also es gibt dann, zwei Punkte.
Wo ist im es Jahr, krass umkehrt dann?
Wo Tag und Nacht gleich sind.
Habe ich nie drüber nachgedacht, ob das, hätte jetzt nicht aus dem Stand sagen können, ob die Nacht zum Beispiel immer ein bisschen kürzer oder immer ein bisschen länger oder gleich lang, hätte ich nie, habe ich nie auf dem Schirm gehabt. Ja, okay. Ja. Okay. Ich finde ja der meteorologische Frühlingsanfang oder generell diese Daten, die sind komplett am Leben vorbei eigentlich. Da ist immer so, Winteranfang ist immer so, keine Ahnung, gefühlt irgendwie im August, so nach dem Motto, kommt immer die News, so draußen 30 Grad, also heute ist meteorologischer Winteranfang, finde ich immer, weißt du?
Ich finde diese meteorologischen...
Was für Frühlingsanfang, ja, heute scheint die Sonne, aber März und April sind ja auch gerne mal so, dass noch irgendwie Schnee fällt und irgendwie es drei Wochen regnet. Was für ein Frühling, das ist doch kein Frühling dann.
Und deswegen orientiert sich die Astrologie an den natürlichen Zyklen.
Okay.
Ja.
Meteorologie nicht, die ist Fantasie. Die haben die...
Scheinbar.
Ja.
Ja, da haben sie ja irgendwelche Fantasiezahlen genommen.
Dann ist vertan.
Ja.
Okay. Dann sind wir beim Wetter angekommen. Das ist auch das Smalltalk-Thema, man weiß jetzt, es ist Zeit, Schluss zu machen mit der Aufnahme.
Wir wünschen euch einen wunderbaren meteorologischen
Frühlingsanfang.
Ja. Und bis nächste Woche.
Schauen wir mal. Bis dann.
Ja, doch, auf jeden Fall. Okay. Bis dann, ciao.
Bis dann.